Hey liebe Leute, hier ist Judith von Ponyschwester. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Pony Podcast. Heute soll es auch mal wieder ein bisschen pferdiger werden und das Thema ist ein sehr pferdiges Thema. Das hatten sich ein paar Leute schon öfter mal gewünscht. Es soll heute gehen um die Ausbildung junger Pferde und Ponys. Ich werde auch ein bisschen darauf eingehen, so wie sieht es aus mit schwierigeren Pferden, Pferde, die ängstlich sind, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, dadurch, dass wir selber einen Hof haben und reichlich verschiedene Pferde im Stall, haben wir da ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Und ich nehme euch mit. Ja, ich habe mir gerade meine Stimme geölt mit einem Tee und einem leckeren Kartoffelpuffer. Und jetzt geht's los. Die letzte Folge war ja nicht sehr pferdig. Also es war ja tatsächlich eher so ein Einblick in Nachhaltigkeit und Greenwashing und es wurden viele Begriffe erklärt und Fashion und Mode und so weiter und so fort, Slow Fashion, Fast Fashion, dadadadada. Viele Begriffe auf euch eingeprasselt, das war eher so ein bisschen weniger pferdig. Heute soll es ein bisschen pferdiger werden, hatten sich viele gewünscht. Es wird öfter mal gefragt, ob wir da nicht mal irgendwie so Tipps und Tricks haben zur Ausbildung der Pferde. Und wie ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe, gebe ich ungern Tipps, wenn ich mich nicht selber in der Sphäre so 100% safe und sicher fühle. Und jetzt sagen wir, boah, ja, so, da kann ich euch auf jeden Fall zu 1000% weiterhelfen. Und ja, es soll natürlich nicht darum gehen, irgendwie, ja, wie bringe ich mein Pferd bei zu piaffieren oder wie reite ich die perfekte Traversale. Das ist einfach nicht unser Metier, auch wenn wir jetzt natürlich alle schon geritten sind, aber wir sind keine Reitmeister, die jetzt 10 Pferde zum Grand Prix-Sieg gebracht haben oder so. Deswegen maßen wir uns da nicht an, uns da den, so den Orden anzuhängen, dass wir jetzt hier jemandem erklären könnten, wie es am besten geht. Aber ich glaube, was wir ganz gut können, also die ganze Family, weil wir das einfach seit Ewigkeit machen, ist junge Pferde auszubilden. Fohlen, schon das Fohlen-ABC beizubringen, den Jährlingen, den Zweijährigen ein bisschen Abwechslung zu bieten und dann eben so als 3-4-Jähriger einfach die Basics richtig dem Pferd beizubringen und zu schauen, dass die Pferde Spaß dabei haben an der Arbeit, lange fit bleiben. Und ich glaube, toi toi toi, bisher haben wir das immer ganz gut hinbekommen. Für die, die es nicht wissen, muss ich sagen, dass wir einen Ponyhof haben, also die Familie. Ich jetzt nicht unbedingt, aber meine Mama. Und wir als Töchter, wir sind ja 3 Kids, arbeiten dort mehr oder weniger. Ich inzwischen ein bisschen weniger, weil ich mich ja hauptsächlich um Ponyschwester kümmere. Das heißt, ich helfe immer mal nur aus und gebe ein bisschen Unterricht oder reiche hier und da mal noch ein Pferd. Aber trotzdem habe ich natürlich einen großen Teil meiner Kindheit und meine komplette Jugend und junge Erwachsenenzeit, ja, so bis Mitte 20, fast bis 30, habe ich natürlich auf diesem Hof verbracht. Immer mal wieder in den Ferien, an den Wochenenden, immer wenn ich Zeit hatte, vom Studium und so nach Hause gefahren, um dort eben mitzuhelfen, um die Pferde zu reiten, um Reitunterricht zu geben und so weiter und so fort. Wir haben immer so um die 50 Pferde im Stall und züchten auch selber. Also meine Mama züchtet tatsächlich schon sehr, sehr lange. Sie hat damit schon angefangen, bevor wir den Ponyhof hatten und hat auch immer schon ganz, ganz viel Freude gehabt, junge Pferde auszubilden. Deswegen auch bevor der Ponyhof 2001 eröffnet hat und wir 2002, glaube ich, die ersten Ferienkinder hatten, hatten wir schon immer junge Pferde. Also Pferde hatten wir immer und haben immer gezüchtet und junge Pferde mit ausgebildet und finden das, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant und da liegt so ein bisschen unsere Passion, würde ich sagen. Also in der Ausbildung junger Pferde. Wir selber reiten nicht so viel Turnier, einfach weil sich das nie für uns so wirklich groß angeboten hat, wegen dem Beruf. Klar, wenn wir jedes Wochenende Feriengäste haben, können wir nicht aufs Turnier fahren. Das funktioniert einfach nicht. Also meine Mama früher, die war natürlich immer sehr eingespannt. Meine Reitlehrerin musste natürlich auch immer am Wochenende arbeiten. Und das war natürlich immer ein bisschen schwierig. Du kannst dich mit 14 nicht selber aufs Turnier fahren, weil meine Schwestern war es dann ein bisschen besser. Die konnte ich dann immerhin ab und zu mal fahren. Das war dann ganz gut. Oder halt außerhalb der Ferien hatten wir dann auch irgendwann so ein bisschen weniger los. Da konnte meine Mama auch mal fahren. Aber unser Schwerpunkt liegt nicht da, sondern unser Schwerpunkt und auch die Ausbildung der Pferde liegt nicht darin, dass wir irgendwann das Pferd erfolgreich auf Turnier vorstellen wollen, sondern er liegt darin, dass das Pferd so lange wie möglich Spaß hat, dass das Pferd so lange wie möglich gesund bleibt, dass das Pferd von möglichst vielen Reitern einfach zu reiten ist, ohne sich dabei aus der Ruhe bringen zu lassen, ohne den Reiter zu verunsichern, sich vom Reiter verunsichern zu lassen. Und das ist unser Fokus in der Jungpferdeausbildung. Ist die Basis dafür anders als bei der Ausbildung von einem Turnierpferd? Ich glaube, nein, sollte sie zumindest nicht. Also ich glaube, die Basis in der Ausbildung sollte immer die gleiche sein und es sollte immer der Fokus darauf liegen, dass das Pferd Spaß und Freude an der Arbeit hat, dass das Pferd sich so schön wie möglich präsentiert, so leicht wie möglich zu reiten ist, und dass es eben so lange wie möglich gesund bleibt. Ich glaube, das ist auch ein Riesending bei uns, dass die Pferde lange fit sind. Und ich glaube, Leute, die schon mal bei uns waren, die gehen manchmal durch den Stall und sagen, oh Gott, die Maya, die bin ich ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren schon geritten oder vor 15 Jahren oder so. Oder hey, habt ihr den Beppo noch, auf dem habe ich damals reiten gelernt vor 10 Jahren. Und das sind alles Pferde und Ponys, die halt immer noch fit und munter bei uns rumlaufen. Also viele auch unserer Schulpferde werden auch mit über 20 noch geritten. Da muss man natürlich schauen, wer hat wie viel Power und Energie, wer kann was. Gerade bei den etwas älteren Pferden schaut man, dass man die halt dann ganz gezielt und ausgewählt einsetzt. Da gibt es dann welche, ja, die dann vielleicht ein bisschen schief und krumm sind. Da kommen dann keine ganz so großen, schweren Reiter mehr drauf. Der Farlap, wer ihn kennt bei uns zum Beispiel, der hat schon seit der 2 ist, glaube ich, so ein bisschen mit Rückenproblemen zu kämpfen und muss aber weiter bewegt werden. Deswegen sitzen aber eher kleinere Kids drauf, die einfach nicht so viel Gewicht mitbringen, damit es für ihn angenehm bleibt. So also wird er halt bewegt. Und obwohl er, wie gesagt, zweijährig schon das erste Mal wegen Rückenproblemen in der Klinik ist oder war, ist er inzwischen 24 und ist immer noch fit und kann immer noch geritten werden und ist happy und galoppiert und bockt über die Wiese. Also die Gesunderhaltung der Pferde steht für uns ganz, ganz weit oben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das vergisst man manchmal, dass die Gesunderhaltung nicht nur darum geht, dass das Pferd körperlich gesund bleibt, sondern ganz, ganz, ganz wichtig, besonders auch bei Schulpferden, aber eigentlich bei allen Pferden, ist, dass sie auch vom Kopf her gesund bleiben. Ich meine, so denk mal irgendwie darüber nach, vielleicht wart ihr schon mal in irgendwelchen Reitschulen oder seid vielleicht mal irgendwo im Urlaub oder so Pferde geritten und ihr habt einfach so gemerkt, boah, die sind einfach sauer, die haben einfach keinen Bock, die sind angespannt die ganze Zeit beim Reiten, so die bleiben einfach die ganze Zeit stehen, bewegen sich keinen Meter mehr. Einfach weil sie sauer sind und keinen Bock haben und so miesepetrig gemacht wurden. Die stehen vielleicht in dunklen Boxen, haben Schmerzen, der Sattel passt nicht richtig, die Trense ist nicht richtig verschnallt. Sie werden immer gleich geritten, immer Dressurstunde, Ausbildnerin, zack und go und die nächste Stunde und die nächste Stunde und die haben eigentlich gar keinen Bock mehr da zu sein. Und mir bricht das jedes Mal das Herz, wenn man solche Pferde sieht und ich denke mir so, boah, so, ihr werdet so ausgenutzt hier für euren Job. Und ich glaube, das ist was, wo wir uns halt gegen entschieden haben bei uns. Und das fängt eben schon ganz, ganz, ganz früh an, dass wir nicht sagen, okay, das junge Pferd muss so schnell wie möglich funktionieren, sondern jedes Pferd bekommt so viel Zeit, wie es braucht. Und dann auch im Verlauf, wenn man merkt, ey, da ist mein Pferd, das ist einfach nicht so gut drauf, es ist irgendwie genervt, dann versuchen wir nicht, das irgendwie so durch eine Situation zu zwängen und sagen, ach, das muss jetzt Unterricht laufen und das muss und muss und muss, sondern wenn wir merken, natürlich sowieso, wenn das Pferd körperlich irgendwie nicht ganz fit ist, aber auch wenn das Pferd geistig irgendwie nicht dabei ist und so Stresssymptome zeigt oder so, dann wird es einfach rausgenommen, lieber auf die Wiese gestellt oder geht dann erstmal nur noch ein paar Ausritte mit, irgendwas, was spaßig ist und gute Laune macht. Und das ist eben nicht nur in der Jungpferdeausbildung wichtig, sondern auch im weiteren Verlauf. Und ich glaube, alles, was ich jetzt gleich so ein bisschen sagen werde, ist nicht nur wichtig bei der Ausbildung, sondern muss dann eben auch weiter durchgehalten werden. Also was bringt es mir, wenn ich eine tolle Grundausbildung habe und dann sage ich so, jetzt ist das Pferd fünfjährig und jetzt muss ich alles aus dem rausholen, und mache den total mürbe körperlich und vom Kopf her und mit 10 Jahren ist er dann Kernschrott. Und ich meine, wie viele Leute kennt ihr, die Pferde haben, die irgendwie mit 10, 15 wirklich, ich nenne es jetzt mal Kernschrott sind, weil die keinen Bock mehr haben, weil die körperlich nicht mehr dazu in der Lage sind, vernünftig geritten zu werden. Und ich sage nicht, dass das alles selbstverschuldet ist, gar keine Frage. Also Pferde können sich verletzen, genauso wie Menschen auch. Pferde können natürliche Fehlstellungen haben, die man vielleicht zu spät bemerkt. Ja, all diese Dinge, die man nicht beeinflussen kann, aber ich glaube, man kann eben sehr viel beeinflussen, mit der richtigen Ausbildung und dann eben auch im Verlauf mit dem richtigen Reiten, dass das Pferd eben möglichst lange vom Kopf und vom Körper gesund bleibt. Genau, also das ist so unser großes Anliegen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man einen Schulbetrieb hat. Ist bei uns ja auch so. Also klar lieben wir jedes Pferd über alles, aber wir haben die eben nicht so als Hobby, sondern die Pferde sind unsere Mitarbeiter. Sie sind zwar natürlich Teil der Familie. Wir Familienmitglieder arbeiten ja auch alle. Und deswegen arbeiten sie eben auch mit. Aber eben so, dass es für jedes Pferd passend ist und dass kein Pferd halt am Ende irgendwie überfordert wird. Aber das ist eben schwieriger, in vielen Fällen, weil du natürlich auch viele wechselnde Reiter hast. Viele reiten vielleicht nicht ganz so stark oder kommen irgendwie aus einem anderen Stall und reiten halt sehr viel mit der Hand oder haben sehr unruhigen Sitz, sind sehr unausbalanciert im Sitz und. Also der Job als Schulpferd ist ein harter Job und da möchte man die Pferde natürlich so gut drauf vorbereiten, dass sie sich einfach davon nicht schocken lassen. Ja, dass es denen nichts ausmacht, wenn mal jemand so ein bisschen unausbalanciert sitzt. Wenn mal jemand ein bisschen hektisch oder nervös wird, darf das Pferd sich davon nicht anstecken lassen. Also die Pferde müssen schon auch einen recht starken Charakter mitbringen, damit sie das überhaupt stemmen können. Also wenn man so ein sehr, sehr, sehr sensibles Pferd hat, was so sehr reaktiv ist und jede kleinste Bewegung, jede kleinste Stimmung vom Reiter mitnimmt, die solche Pferde gibt es natürlich auch, sind das nicht immer unbedingt die einfachsten Schulpferde. Das ist vielleicht schön, solche Pferde sind toll, wenn sie von meist dem immer gleichen Reiter geritten werden, dann kann man sich sehr fein und sehr schön auf solche sehr sensiblen Pferde einstellen. Als Schulpferde sind diese ganz, ganz sensiblen Pferde manchmal etwas schwieriger, weil sie eben nicht dann mal eine Unsicherheit vom Reiter so gut ausgleichen können und sich sehr schnell von dieser Unsicherheit eben anstecken lassen. Und das ist natürlich auch Teil der Ausbildung bei uns, der Jungpferdeausbildung, zu schauen, okay, welches Pferd ist eher sensibel, welches braucht so ein bisschen mehr Mut, welches Pferd muss einfach die Erfahrung sammeln, dass es eigene Stärke entwickeln kann, und sich nicht mehr so verunsichern lässt. Man muss dann aber auch ganz, ganz ehrlich sein. Das passiert bei uns nicht oft, aber wir hatten, ich glaube, in den letzten 10 Jahren oder so oder mehr, haben wir, glaube ich, zwei Pferde verkauft, die wir ausgebildet haben selber und dann einfach im Verlauf gemerkt haben, das sind keine Pferde für den Schulbetrieb. Also es kommt nicht super oft vor. Ich glaube, wir haben da inzwischen halt auch einen guten Dreh raus, um auch sehr sensible, vielleicht etwas weniger mutige Pferde im Charakter zu stärken. Aber manchmal ist es eben schwierig und dann sind die Pferde einfach, da muss man auch ehrlich sein, dann sind die Pferde manchmal auch bei Menschen, ja, die sich so zu 100% auf ein Pferd fokussieren können, wo keine anderen Reiter kommen, die mit dieser sehr krassen Sensibilität umgehen können, da sind die Pferde dann besser aufgehoben. Aber wie gesagt, in den letzten 10 Jahren und zwei Pferde. Also kommt nicht sehr, sehr oft vor. Genau. So, jetzt habe ich den Einstieg gemacht. Das war schon sehr lang, aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr erstmal so den Kontext versteht, ja, in welche Richtung wir eben unsere jungen Pferde ausbilden und was unser Fokus ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, Ellenbogen am Tisch gestoßen. Oh Gott. Und ich glaube, jeder Reiter, wenn er ein junges Pferd ausbildet, oder auch so, wenn er einfach ein Pferd, es kann auch ein älteres Pferd sein, reitet, sollte immer sich so ein paar Ziele setzen oder so ein paar Grundsätze für sich bilden, um jeden Tag, wenn ich mit dem Pferd interagiere, ob ich reite oder im Umgang, immer wieder sich selbst überprüfen zu können und zu schauen, erreiche ich mit meinem Verhalten das Ziel, was ich mir gesetzt habe mit dem Pferd? Und bleibe ich so ein bisschen bei meinen Wertvorstellungen, die ich habe in der Ausbildung junger Pferde oder auch in der weiteren Ausbildung von Pferden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Werte hat. Bei uns ist das eben die lange geistige und körperliche Gesunderhaltung des Pferdes. Das ist das Main-Ding. Und dazu zählen natürlich dann ganz viele andere Dinge. Ja, so Unterkategorien quasi, dass das Pferd Spaß haben muss, dass das Pferd körperlich nicht überlastet werden sollte, dass es genügend Pausen hat und so weiter und so fort. Aber das Main-Ding ist die lange geistige, ganz, ganz wichtig, das darf man echt nicht vergessen, geistige und körperliche Gesunderhaltung vom Pferd. Dass es dem Pferd so lange wie möglich auf allen Ebenen gut geht. Und wirklich auf allen Ebenen gut geht. Und ich glaube, das ist was tatsächlich auch recht oft vergessen wird, dass man so ein bisschen, ja, man kennt das, viele Leute sagen, das Pferd so als Sportgerät. Und ich glaube, dass es das auch immer noch gibt. Also nicht, ich glaube, ich weiß, dass es das immer noch gibt. Natürlich haben wir auch im Verlauf mal in verschiedenen Sportstellen gearbeitet, Praktikum gemacht und so weiter. Saskia und Ruby erst letztes Jahr, weil sie überlegt haben, als breiter noch eine Ausbildung zu machen, haben sich am Ende dagegen entschieden, weil es tatsächlich so ist, dass viele Pferde einfach nur ein Geld wert sind. Die müssen funktionieren, die müssen Geld bringen. Natürlich ist der Druck hoch, wenn man Berufsreiter ist, Züchter ist und damit seinen Lebensunterhalt verdient, dann seine eigene Gier nach Erfolg, nach Geld. Oder was heißt nicht unbedingt Gier, sondern natürlich ist es die Lebensgrundlage von einer Person, dann manchmal auch so ein bisschen zurückzunehmen und mehr auf das Wohl des Pferdes zu achten. Das ist natürlich für die Leute schwierig, die halt 100% davon leben, aber wir leben auch davon und wir schaffen es irgendwie auch, auf das Wohl der Pferde zu achten. Also es ist möglich, es zu kombinieren. Und deswegen habe ich auch am Ende. Auch wenn ich weiß, dass es schwer ist und dass Reiten frustrierend sein kann und dass es super frustrierend sein kann, mit Pferden und mit Reiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen, finde ich es trotzdem nicht in Ordnung, jemanden dafür auszunutzen. Also ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe und am Ende sind unsere Pferde Mitarbeiter, dann kann ich von denen auch keine 15-Stunden-Schichten verlangen und dann erwarten, dass sie eine gute Arbeit machen. Das ist einfach moralisch nicht okay. Es ist auch legal, auf legaler Ebene nicht okay. Und genauso muss ich eben auch mit meinen Pferden umgehen und schauen, okay, das ist nicht einfach nur Kapital oder die sind jetzt nicht nur zu meinem Spaß da, sondern die haben selber ein Leben, was ich als Besitzer lebenswert machen muss und diese Verantwortung habe ich. Und für mich gibt es da auch am Ende keine Entschuldigung. Jeder kann mal einen Fehler machen, niemand ist perfekt, aber langfristig immer wieder die gleichen Fehler zu machen und Pferde auszunutzen zu seinem eigenen Wohl. Das ist, glaube ich, das, was wir nicht gutheißen. Und das ist uns halt in der Ausbildung der Pferde auch extrem wichtig, dass es nicht ausgenutzt werden darf, dass jedes Pferd so viel Zeit bekommt, wie es braucht, dass man sich selber immer wieder überprüft, um zu schauen, ey, so wie ist jetzt gerade mein Fokus? Liegt der Fokus darauf, dass das Pferd zu einem glücklichen Pferd zu machen, was gerne geritten wird, oder ist mein Fokus jetzt gerade, ich will einfach nur auf Biegen und Brechen Geld mit dem Pferd verdienen oder meinen eigenen persönlichen Spaß haben. Also das Ego muss schon recht weit hinten anstehen. Genau. So, ein langer Einstieg. Aber mir ist das ganz wichtig und ich wollte das auch nicht irgendwie kürzer fassen, weil das ein Thema ist, was so wichtig ist, dass ihr selbst, wenn ihr selber auch ein junges Pferd ausbildet oder wenn ihr Pferde ausbildet, dass ihr immer wieder eure eigenen Werte und eure eigenen Ziele, die ihr mit dem Pferd habt, überprüft. Und ich weiß das selber, manchmal ist man frustriert, man ist schlecht drauf. Und Reiten ist ein so frustrierender Sport, weil auch ein Pferd natürlich einen Charakter hat. Und wenn du auf deiner rossigen Stute sitzt und die macht dich wahnsinnig, weil sie ätzend am Bein ist und du denkst so, oh, letzte Woche bin ich doch hier perfekt die Aufgabe durchgeritten oder sie war so brav im Gelände und heute bin ich irgendwie auf dem Platz und sie erschreckt sich in jeder Ecke oder wie gesagt, ist eklig am Bein oder irgendwie ist einfach irgendwie ein bisschen maulig und einfach eklig. Dann verstehe ich, dass da Frust aufkommt. Und ich glaube, wir alle sind in solchen Situationen dann vielleicht auch mal unfair geworden in irgendeiner Weise, weil es uns so frustriert hat. Und ich glaube, das ist normal, auch wenn es das nicht sein sollte, aber es ist normal. Niemand kann seinen Frust komplett kontrollieren. Ich glaube, man ist dann, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Situationen sind, ist man immer mal ein bisschen unfair zu dem Pferd, wenn man selber sehr, sehr frustriert ist. Aber wichtig ist, dass das nicht zur eigenen Normalität werden darf. Dass man nicht sagt, ja, ach, passt schon. So, ich bin schlecht drauf. Ja, das Pferd kriegt das irgendwie ab. Ja, passt schon. Sondern es kann passieren, aber Man muss sich dann jedes Mal wieder selbst überprüfen und schauen, hey, so, was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Was muss ich in Zukunft besser machen? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und das, was passiert ist, nicht ändern, aber was kann ich in Zukunft besser machen? Was kann ich aus meinem Fehler vielleicht auch Neues lernen, weil das auch ganz wichtig ist, um dann eben weiterzumachen. Genau. So, also, die Grundlagen haben wir jetzt schon mal, so für das generelle Ausbilden von Pferden, egal in welchem Alter. Und jetzt würde ich einfach mal so in Häppchen quasi starten, also wie, was wir zum Beispiel mit den Pferden im Fohlenalter machen und wann wir anfangen, wie es weitergeht als Jährling, zweijährig, dreijährig, vierjährig und so weiter und so fort. Ganz wichtig vorweg zu sagen ist, dass ich jetzt gerade nur so eine grobe Linie fasse. So im Best Case können wir das in solche Altersabschnitte einteilen. Aber natürlich gibt es auch Pferde, die in ihrer Entwicklung etwas langsamer sind. Wir haben Pferde, die wir nicht dreijährig schon reiten, sondern erst vierjährig. Wir haben einige Pferde, die wir teilweise erst fünfjährig angeritten, weil wir gemerkt haben, die sind einfach noch nicht so weit. Da ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt, das Pferd ist drei, das muss das können. Das Pferd ist vier, das muss das können. Das Pferd ist fünf, das muss das können. Das ist manchmal auch das Schwierige, finde ich, so ein bisschen am Turniersport, weil es einfach Spätzünder gibt. Es gibt Pferde, die können halt nicht fünfjährig schon eine L-Dressur laufen, vierjährig eine A-Dressur. Und es gibt auch Pferde, die können auch dreijährig noch nicht angeritten werden. Das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Das sind dann vielleicht Pferde, die im weiteren Verlauf vielleicht super, super gut sind. Die verpassen aber quasi die ganzen Jungpferdeprüfungen, wenn wir jetzt mal so in den Turniersport reingehen. Die verpassen das so ein bisschen, weil sie einfach noch nicht so weit sind. Anders werden einige Pferde halt extrem verheizt, weil halt gesagt wird, okay, es muss vierjährig auf diesem Stand sein, es muss fünfjährig auf diesem Stand sein. Und dann versucht man ein Pferd, was vielleicht von der Qualität her gut ist, aber einfach in der Entwicklung ein bisschen langsamer in so eine krasse Form zu pressen, nur damit es eben diese Prüfung in dem Alter laufen kann. Und ich glaube, auch da muss man eben seinen eigenen Druck, den man sich macht, ein bisschen hinten anstellen und lieber langfristig denken und schauen, okay, vielleicht verpasse ich jetzt die Prüfung mit dem Pferd vier-, fünfjährig, dafür ist es aber acht-, neunjährig auf dem gleichen Stand wie seine Altersgenossen quasi. Vielleicht auch nicht, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber am Ende habe ich eben wunderbar tolles Pferd, was ich lange reiten kann. Genau, also wenn ich jetzt Zahlen nenne, dann sind das keine fixen Zahlen, die man für jedes Pferd anwenden kann. Das ist so ein grober Maßstab, wie wir das Handhaben, wir schauen uns aber jedes Pferd natürlich nochmal individuell an. Genau, also wir haben über die Jahre viel ausprobiert, das muss man auch sagen. Ich glaube, jeder weiß, es gibt einfach auch so viele verschiedene Reitweisen und so viele verschiedene Ansätze. Und auch wenn das Grundding, dass wir das Pferd gesund erhalten wollen, eigentlich in jeder Reitweise immer die gleiche sein sollte, also oder der Grundsatz sollte immer der gleiche sein. Trotzdem gibt es halt viele Wege dahin. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt tausend Ideen dazu. Wir haben für uns nach vielen, vielen Jahren der Ausbildung von jungen Pferden die Erfahrung gemacht, dass so dieses, was ja immer noch viel gemacht wird, so dieses bisschen Wegstellen, das Fohlen kommt auf die Welt, ich stelle es weg, wenn es lernt vielleicht so gerade so das Fohlen-ABC. Dann sehe ich das 2 Jahre nicht, steht irgendwo auf der Wiese und dreijährig hole ich es dann runter und gebe dann Vollgas. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das oft mit recht viel Stress für die Pferde verbunden ist, dass das risikoreicher ist für die Reiter, dass man manchmal irgendwie eher so ein bisschen ja, in blöde Situationen kommt, in denen man vielleicht manchmal ein bisschen doller werden muss. Ne? Du hast da irgendwie ein Pferd, was, wie gesagt, 2 Jahre so halb verwildert irgendwie auf der Wiese gestanden hat und dann holst du es runter und willst es auf einmal anreiten. Das kann funktionieren. Wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass es nicht so geil ist, die Pferde halt sehr lange einfach so einfach auf der Wiese zu lassen und verwildern zu lassen. Das ist meistens ein bisschen schwieriger. Deswegen, in dem ganzen Verlauf haben die Pferde natürlich sehr, 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 sehr viel Zeit für sich, aber haben auch immer den Kontakt zu Menschen. Wird immer das Halfter mal drauf gemacht, die werden mal geführt, hier zur Wiese geführt, die werden Hänger gefahren, schon mit eins, zweijährig und haben nicht so diese Zeit, irgendwo auf einer jungen Pferdewiese so komplett zu verwildern. Ja? Also es gibt ja auch so ein bisschen den Ansatz. Ist bei uns nicht so. Das heißt schon, im Fohlenalter sagen wir nicht, yo, stute Fohlen, macht, was ihr wollt, sondern schauen, dass wir da den Kontakt zum Fohlen schon mal herstellen. Also Fohlen wird geboren und da muss man sagen, es gibt so unterschiedliche Fohlen, das ist so krass. Also wir hatten ja dieses Jahr ein Fohlen, Nuri, ein Deutsch-Reitpony von Neverland, genau. Und die kam raus und die war so fertig. Also die war sofort da. Die hat gesagt, hey Leute, hier bin ich. Alle Beine waren gerade. Die sah schon so fertig aus. Die war so richtig proper, als sie rauskam. Und war sofort ready to go. Also die wollte auch gleich am ersten Tag, die ist im Januar geboren, deswegen konnten sie leider da noch nicht auf die Wiese. Das war nämlich ein einziges Matschfeld zu der Zeit. Es war nur im Regnen und es war total eklig. Deswegen konnten sie da immer nur in die Halle und auf die großen Paddocks. Und sie wollte am ersten Tag raus. Es war so, ich bin hier, ich will raus. Du konntest sie von Anfang an streicheln. Sie war von Anfang an cool. Sie hat es auch so ein bisschen eingefordert. Tatsächlich ist sie inzwischen jetzt ein halbes Jahr alt fast und ist wirklich eine dominante kleine Zicke manchmal. Also wenn sie so nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie braucht, dann fordert die dich auch schon mal ein. Da muss man die Mutter ein bisschen in die Grenzen weisen. An die Schranken weisen, die Grenzen aufzeigen. So, also das merkt man voll krass. Also sie war von Anfang an da. Und letztes Jahr zum Beispiel Chili, das ist ja mein Fohlen, auch ein deutsches Reitpony von Casmo Royale aus meiner Stute. Peachy. Und Peachy ist auch so sehr, 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 sehr sensibel. Und Chili war am Anfang sehr skeptisch. Also die ersten Tage konnte man sie eigentlich gar nicht anfassen. Sie war sehr zurückhaltend. Sie ist zwar auch durch die Halle gepäst wie so eine Wahnsinnige. Also so körperlich war sie schon gut drauf, gut fit. Aber sie war sehr zurückhaltend. Sehr, 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 sehr zurückhaltend. Und ich saß dann teilweise wirklich eben eine halbe Stunde einfach in der Box und habe sie dann zu mir kommen lassen, um Vertrauen zu gewinnen, um zu merken, hey, so, der Mensch ist cool. Und ich glaube, diesen Vertrauensbond, den man halt so sehr am Anfang schon mit so Pferden schafft, dass sie Menschen vertrauen, dass Menschen erstmal was Gutes für die Pferde sind, was Interessantes, die tun mir was Gutes, die bringen vielleicht mal eine kleine Möhre mit, die streicheln mich. Die bringen mich raus. Das ist was ganz Wichtiges, was man am Anfang der Fohlenzeit erarbeiten muss. Wie gesagt, es gibt Fohlen, die sind von Anfang an sehr selbstsicher und mutig und gehen auch auf den Menschen zu und wollen diese Aufmerksamkeit. Und dann gibt es halt sehr zurückhaltende Fohlen und da muss man eben also Stück für Stück schauen, dass sie dir vertrauen als Mensch, dass sie den Menschen insgesamt vertrauen. Da muss man sehr, sehr bedacht mit denen sein, damit man so dieses Grundvertrauen schafft, das andere vielleicht natürlich schon eher haben. Also da muss man echt sagen, Pferde haben das so einen unterschiedlichen Charakter, den man schon am ersten Tag, wenn sie geboren werden, merkt. Das ist echt krass. Also ganz, ganz krass, super spannend. Genau, also das Wichtigste ist einmal so dieses Vertrauen schaffen. So, der Mensch ist interessant, der Mensch ist gut, der Mensch hilft dir, wenn irgendwas ist. Das muss das Pferd so ganz, ganz tief in sich spüren. Deswegen musst du wirklich da sehr, sehr vorsichtig sein am Anfang, dieses Vertrauen nicht zu zerstören. Also wenn du das irgendwie im Fohlenalter schon zerstörst, ist es sehr, sehr schwierig, das wieder hinzubekommen. Du musst dem Pferd Ruhe geben, musst dem Pferd eine gute Zeit auch geben, ja. Kraul das Fohlen, wie gesagt, die möchten ja irgendwie auch dann Kontakt haben, kraul sie und so weiter und so fort. Und das merkst du halt später dann auch, du hast eine ganz andere Verbindung dann zu Pferden, wo du schon im Fohlenalter einfach auch viel Zeit mit denen verbracht hast, ja. Genau, auch da musst du wieder die Grenzen kennen, wenn das Fohlen jetzt schlafend in der Box liegt und du setzt dich jedes Mal dazu. Ja, ist irgendwann auch ein bisschen genervt, die Stute ist auch immer ein bisschen genervt, aber du musst schon wirklich Zeit mit Fohlen und Stute verbringen, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, dann das nächste ist dann die Fohlenerziehung. Das ist so ein bisschen das Fohlen-ABC, so nennt man das ja. Das heißt, die Fohlen müssen natürlich auch von Anfang an, das ist auch deutlich einfacher und viel weniger gefährlich, wenn sie klein sind, lernen, Halfter drauf zu machen, Hufe zu geben, man muss sie überall anfassen können. Ganz wichtig eben auch, wenn sich das Fohlen mal verletzt oder irgendeine Krankheit hat, dass der Tierarzt drankommt. Das darf man nicht vergessen, ja. Also es geht gar nicht nur darum, dass es später dann zu einem guten Reitpferd wird, sondern es geht auch darum, dass das Pferd einfach in einer Notsituation, wie gesagt, beim Tierarzt oder so, dann nicht komplett sediert werden muss, damit man es irgendwie anfassen kann, sondern ja, wenn mein Pferd irgendwas hat, dass es von Anfang an cool ist. Ne? Die Fohlen sollen natürlich auch dann dem Hufschmied vorgestellt werden, der darauf achtet, dass das Pferd keine Fehlstellung hat, das Pferd oder das Fohlen dann korrekt ausschneidet von Anfang an. Deswegen müssen die Fohlen immer vernünftig Hufe geben können, damit sie da für Hufschmied, für Tierarzt brav sind und dass es da auch keinen Stress gibt. Es muss normal sein. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das von Anfang an normalisiert, dass man das Pferd überall anfassen kann, Hufe hochheben kann, Halfter drauf machen kann und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ganz witzig. Es gab immer so eine Folge von die Pferdeprofis oder so. Und die eine davon, die hat dann so erzählt, eben so ein Riesending draus gemacht, so dass sie 3 Monate gebraucht hat, bis das Pferd so richtig brav war. Also das Fohlen, ne? Das war ein Fohlen. Bis das Fohlen brav war und stehen geblieben ist, als sie ihm Halfter drauf gemacht haben. Und ich dachte mir innerlich so, okay, das ist halt mega drüber, weil klar ist das Fohlen erstmal kurz verdutzt, wenn du einen Halfter drauf machst, aber ganz ehrlich, nimmst du dir 2 Leute, einer hält hinten den Popo ein bisschen fest und einer macht ganz vorsichtig vorne das Halfter drauf oder macht vielleicht erstmal nur die kleine Schnute vorne rein, macht es dann wieder ab, lobt dann nochmal, krault dann nochmal oder legt dann einmal nur hinten den Riemen so hinter die Ohren, damit das Pferd merkt, okay, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn da so ein bisschen Druck oder irgendwie so ein Riemen hinter meinen Ohren liegt. Und dann, ehrlicherweise dauert das 5 Minuten, 10, dann hat man Halfter drauf. Also man braucht dafür in der Regel keine 10 Monate. Wenn das Pferd eben, das ist aber das Wichtige, wenn das Pferd eben dieses Grundvertrauen zu dir hat, ja. Das war sicherlich vielleicht beim Pferdeprofi da anders, vielleicht war es ein sehr ängstliches Fohlen, aber dann dachte ich mir auch so, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es dauert nicht so lange. Eigentlich sind die Fohlen halt auch sehr neugierig und haben eigentlich so ein instinktives Vertrauen, wenn du von Anfang an da bist, auch zu dir als Menschen. Was heißt instinktiv nicht, es ist ein Fluchttier, aber diese sind domestizierte Tiere. Du hast jetzt da keinen Löwen, sondern du hast ein Zuchttier, was eben so gezüchtet wurde, dass es mit dem Menschen zusammenlebt. Und da ist es natürlich einfacher, Vertrauen herzustellen, ne? Als jetzt oder bei einem Wolf oder so. Das ist kein, ne? Das muss man sich auch immer wieder sagen. Es gibt Unterschied zwischen einem Wildpferd und einem domestizierten Pferd. Genauso gibt es einen Unterschied zwischen einem Wolf und einem Hund, ne? Also es ist einfach ganz klar so. Deswegen eigentlich ist es immer alles gar nicht so schwierig, wenn man kein großes Drama draus macht und Dinge sehr selbstverständlich werden lässt. Ne? Also deswegen Fohlen habe ich diese Hufe geben, Halfter drauf machen, führen. Und auch da kann man sicherlich rumdoktern, wie man will. Aber aus unserer Erfahrung ist es so, dass das Pferd dich akzeptieren muss. Es muss so ein bisschen akzeptieren, dass es dir nicht auf den Kopf springt. Das ist das Allerwichtigste, dass du als Mensch, als Führungsperson auftrittst, aber nicht deine Führung übernimmst, indem du das Pferd schlägst oder böse bist oder rumschreist die ganze Zeit oder so, sondern dein Auftreten muss eine gewisse Präsenz haben für das Pferd. Erstmal, dass es dir vertraut, dass es dir respektiert, dass es dich respektiert und dass es dir nicht wehtut. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fohlen an der Hand habe und das rennt mir die ganze Zeit hinten in die Hacken oder will mich ansteigen, junge Hengste fangen dann irgendwann an zu steigen oder auch Fohlen beißen total gerne. Wie viel blaue Flecke ich schon von irgendwelchen Fohlen hatte. Nuri hat mich gestern erst oder vorgestern auf der Wiese so doll gebissen, weil ich sie irgendwie missachtet habe und sie wollte ihre Aufmerksamkeit. Aber da heißt es, wenn du eben diese Führungsperson sein möchtest für dein Pferd, dass du von Anfang an Grenzen ziehst und dass das Pferd deinen Raum akzeptiert. Ganz, 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 ganz wichtig. Sonst wird es im späteren Verlauf so gefährlich. Und man mag das vielleicht süß und witzig finden. So, ah, guck mal hier, der beißt. Hihihi, witzig, witzig. Aber es ist nicht witzig. Also umso größer die werden, wenn du da irgendwie so ein 1,70 Meter Tier irgendwann hast, was dir immer in die Hacken latscht und dich beißt und dir da halb auf den Kopf springen will. Und du fandest das irgendwie mal lustig, weil es ein Fohlen ist. Und jetzt musst du das dem großen Pferd aber beibringen, dass das nicht mehr so witzig ist. Uncool. Also, du musst diese Führungsperson sein, du musst diese Stärke ausstrahlen, indem du deinen eigenen Raum für dich behältst. Das Pferd darf eben nicht die ganze Zeit an dir rumknabbern, das darf nicht dich ansteigen, es darf dir nicht in die Hacken rennen. So, dann darfst du auch einfach deutlich sagen, ey, stopp. Manchmal reicht es schon einfach, seine Stimme zu erheben oder einfach mal mit dem Arm so eine Bremse schaffen. So, ne, wenn das Pferd irgendwie und dir zu nahe kommt, dann schiebst du es so ein bisschen von dir weg. Und das machst du von Fohlen an eben schon, dass das Fohlen so eine gewisse Distanz zu dir behält. Und das siehst du auch, wenn Pferde untereinander sind. Die haben natürlich nochmal eine ganz andere Körpersprache. Ihr kennt das, ne? Wenn so ein bisschen die Leitstute oder die Führungsperson in der Pferdeherde, die braucht nachher nur einmal die Ohren anlegen und die anderen wissen, alles klar. Oder selbst die Stuten, wenn die zu dem Fohlen sagen, ey, du nervst oder jetzt pass mal auf, dann schlagen die mit dem Schweif und berühren damit das Fohlen, um das Fohlen so ein bisschen aufmerksam zu machen. Und da kann ich eben auch durch Körpersprache, durch meine Präsenz dem Fohlen auch schon sehr deutliche Signale geben, ohne es irgendwie schlagen zu müssen oder so. Ne? Deswegen, wenn ich zum Beispiel das Pferd führe und es rennt mir die ganze Zeit in die Hacken, Dann kann ich das einfach mal mit einem, ey, so, ne, einmal an die Seite, dass ich einmal sage, hey, hier nicht. Und wenn es dann an die Seite geht, streichel es wieder, alles ist gut. Ja, ganz wichtig auch das Lob. Es ist nicht, okay, ich bin dann einmal laut und dann lasse ich das so dastehen, sondern ich bin laut, warte auf die Reaktion vom Pferd. Wenn es korrekt reagiert, lobe ich. Ganz wichtig. Also, das ist ganz wichtig, dass ich als Person so eine gewisse Stärke ausstrahle und die Stärke aber nicht habe, indem ich mein Pferd verprügel oder immer eine Gerte in der Hand habe und mein Fohlen dann irgendwie von mir weghaue, sondern da reichen manchmal schon so recht deutliche Signale, ohne das Pferd eigentlich wirklich doll berühren zu müssen. Ne? Wenn ich zum Beispiel mein Pferd führe, das ist halt das Gute, wenn ich es im Fohlenalter starte. Ich kann mir dann am Anfang zum Beispiel Hilfe nehmen, dass jemand von hinten das Fohlen so ein bisschen mitschiebt oder ich lege so einen Strick um den Po, um das Fohlen nach vorne zu buxieren, weil natürlich wollen sie dem Druck erstmal so ein bisschen nach hinten ausweichen. Also wenn ich dem Fohlen das erste Mal halfter einen Strick dran mache, dann wird es wahrscheinlich erstmal rückwärts rennen. Ist in den meisten Fällen so, bis sie halt rückwärts irgendwie vor der Wand stolpern. Natürlich können sie sich dabei auch wehtun, das wollen wir ja nicht. Deswegen kann entweder, wenn die Pferde nicht treten, ganz wichtig, also wenn du jetzt ein Fohlen hast, was ein sehr schnelles Hinterbein hat, musst du da einfach ein bisschen aufpassen, sonst kann einer so ein bisschen den Arm um den Popo legen und ein bisschen ziehen oder man legt so einen Strick um den Po und buxiert das Pferd damit so ein bisschen nach vorne. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir es im Fohlenalter machen, weil ganz ehrlich, wenn das Pferd erstmal so 500 Kilo schwer ist, dann brauche ich dem nicht mehr so einen kleinen Strick um den Po legen, passt auch irgendwann nicht mehr rum und dann das Pferd so ein bisschen nach vorne ziehen, ne? Also da habe ich dann verloren. Und da muss das Pferd halt einfach merken, dass es da Konsequenz gibt oder es Konsequenzen gibt, wenn ich halt die ganze Zeit rückwärts renne, dann kommt halt quasi ein Stopp durch den Arm, durch das Strick. Und vorne darf ich dann auch ruhig mal einmal so ein ganz bisschen gegenhalten, dass ich nicht immer sofort nachgebe und das Pferd merkt, ah, ich ziehe, der Führende gibt nach und ich renne immer weiter rückwärts, sondern ne, da darf ich dann einmal sagen, hey, so, hier ist jetzt mal Schluss. Ich halt, ne, in dem Moment hat man ja ein bisschen mehr Kraft im Verhältnis zu dem Fohlen, als wenn ich es zu einem großen Pferd habe. Ganz ehrlich, wenn 700 Kilo oder 500 Kilo am Strick ziehen, dann mache ich gar nichts mehr. Aber bei so einem halben Hemdchen kann ich dann noch einmal kurz gegenhalten und sagen, ey, stopp, hier ist die Grenze, du kommst mit. Sobald das Pferd einen Schritt nach vorne macht, loben, alles gut. Aber es darf eben nicht so rückwärts von mir weglaufen. Da muss ich dann einen Stopp finden, ohne aber von hinten mit der Gerte oder so drauf zu hauen. Ne? Sondern einfach konsequente, ruhige Signale geben. Das gleiche, wenn ich zum Beispiel Hufe nehmen lerne. Es gibt Fohlen, die machen es total easy. Gerade bei den Hinterbeinen ist es aber ein bisschen schwieriger. Da ist es am Anfang auf jeden Fall von Vorteil, wenn ich einfach erstmal übe, das Pferd anzufassen, bevor ich den Huf hochnehme. Weil viele Pferde stressen dann gar nicht unbedingt nur das Huf hochnehmen, sondern auch dieses an so einer komischen Stelle am Hinterbein angefasst werden. Also ihr müsst euch immer wieder klar machen, Pferde sind Fluchttiere, ja, und wenn jetzt da eine Schlange durchs Gras kommt und die tippelt hinten das Pferd so an die Hinterbeine und das Pferd sieht es nicht, aus Reflex wird das Pferd davon weglaufen. Das heißt, bevor ich vielleicht erstmal den Huf hochnehme und dazu noch einen weiteren schwierigen Impuls setze, ist es erstmal gut, wenn ich das Fohlen überall anfassen kann. Ich fange ganz vorsichtig an, ich kann das auch, wenn ich das nicht mit meiner Hand machen will, was gerade an den Hinterbeinen manchmal ein bisschen schwierig ist, kann ich mir da irgendwie eine Hilfe nehmen. Ich kann ein Stück Stoff zum Beispiel einfach an eine Gerte machen und berühre sie ganz leicht mit dem Stoff oder ganz vorsichtig mit der Gerte, dass ich einfach überall dran komme, ohne dass das Pferd diesen natürlichen Instinkt wegzulaufen nutzt und vor dir abhaut. Und dann kann ich eben die Hufe hochnehmen. Ich kann dann mir zum Beispiel auch einen Strick zur Hilfe nehmen. Gerade wenn das Pferd, wie gesagt, ein sehr schnelles Hinterbein hat, dann lege ich vorsichtig einen Strick drum ums Bein, was ich dann auch einfach durch meine Finger gleiten lassen kann. Also ich knote das nicht drum, um den Huf zum Beispiel hochzuhalten. Denn ganz wichtig ist, ihr dürft nie vergessen, dass eure Sicherheit natürlich auch immer an erster Stelle steht. Und so ein Fohlentritt kann trotzdem auch wehtun, ja. Und auch so ein Biss kann immer mal wehtun. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn ich da mich selber auch so ein bisschen absichere. Genau, also das sind so die Basics mit den Fohlen, das Fohlen-ABC. Wichtig immer ist Konsequenz, ohne dabei irgendwie zu doll zu werden. Und auch wenn man es süß findet, dass das Pony irgendwie mir so an der Kapuze knabbert und daran zieht, das ist alles witzig und toll. Und ja, ganz ehrlich, Leute, ich finde es auch süß. Und manchmal lasse ich das auch durchgehen, auch wenn ich weiß, dass es nicht so toll ist. Aber es solltet ihr natürlich nicht machen. Und so gut wie möglich solltet ihr so und Verhalten irgendwie unterbinden. Weil stellt euch vor, das Pferd wird immer größer. Und wenn euch dann so 100... 100 700, 500, 600 Kilo fährt mit 1,70 Meter, irgendwie an der Kapuze zieht, nicht so funny, ja? Ihr wollt ja nicht an eurer Kapuze über die Wiese gezogen werden. Das ist nicht cool. Also Konsequenz ist wichtig. Genau, ganz wichtig ist, dass natürlich auch andere Pferde dein Pferd erziehen. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Erstmal, die Stuten machen das in der Regel aus Instinkt immer sehr, sehr gut. Sie erziehen die Fohlen sehr, sehr gut. Und dann ist aber der nächste Schritt auch, und wir machen das so, dass wenn die Stute brav ist, das ist ganz wichtig, die Stute darf natürlich keine anderen Pferde verletzen oder ihr Fohlen irgendwie dabei verletzen. Wenn die Stute brav und cool ist mit anderen Pferden, dann kommen auch Fohlen und Stute schon recht früh mit den anderen Pferden in die Herde. Das ist natürlich erstmal immer so ein bisschen aufreibend, da muss man auch ein bisschen gucken, welche anderen Pferde lässt man dazu. Wichtig ist, dass die Stute halt cool ist mit den anderen Pferden, dass sie sich sicher fühlt in der Gruppe, sobald die Stute halt zu gestresst ist, weil Pferde in der Herde sind, mit denen sie nicht gut klarkommt, dann wird es meistens auch ein bisschen gefährlich, wenn sie dann ins Rennen kommen mit dem Fohlen oder so. Das ist natürlich nicht so schön, deswegen schaut man, dass man erstmal vielleicht 1, 2, 3 ganz brave Pferde, mit denen die Stute sich sonst auch immer gut versteht, mit auf eine große Wiese packt. Nicht jetzt irgendwie klein auf dem Paddock oder so große Wiese, wo die es beschnuppern können, wo die Platz haben, um auch wegzugehen. Wir bleiben immer dabei, schauen uns das an. Nach und nach kann man das steigern und relativ schnell kann man dann das Fohlen mit der Stute auch wirklich in eine große Herde. Wir haben immer nur gemischte Gruppen, also wir haben jetzt keine Stutenherde und da nur Wallache oder so, sondern es sind immer Stutenwallache bunt gemischt bei uns auf den Weiden. Und dann kann man sie relativ schnell auch dort drauf lassen. Das ist irgendwie auch ganz schön und ganz wichtig, weil die anderen Pferde dann das Fohlen einfach erziehen. Also von Anfang an gibt es dann da eine vernünftige Rangordnung, das Fohlen weiß, ich muss mich unterordnen. Und in einer gesunden Herde wird auch gar nicht so viel getreten, gebissen und sich gekloppt, sondern da ist dann relativ früh sehr, sehr schnell klar, okay, er und sie sind hier die Chefs und da ordne ich mich unter und ein Pferd tritt eigentlich nicht so oft ein Pferd, wenn in der Herde so die Rangfolge klar ist. Also wenn die haben das einmal diskutiert und meistens auch wenn neue Pferde in die Herde kommen, dann merken die auch recht schnell, sind nicht ganz blöde in der Regel, okay, wer ist hier der Chef und wem ordne ich mich unter? Und das ist ganz wichtig, dass das Fohlen auch das Ganze checkt. Was aber natürlich auch sehr, 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 sehr schön ist für Fohlen, sind gleichaltrige Spielpartner. Auch wenn man da ein bisschen aufpassen muss, man muss natürlich früh genug dann auch Stuten und Hengste trennen. Die können sich nämlich sonst auch ganz gut verletzen, gerade wenn die Hengste, auch wenn sie vielleicht noch nicht decken können, aber so ein bisschen, wenn die jungen Hengste ihre Sexualität spüren und merken, hey, so, ich spring doch da mal drauf, auch wenn da noch nicht so viel geht, ist das natürlich super gefährlich. Also wenn du da jetzt irgendwie junge Hengste hast, die ganze Zeit auf deine Stuten springen, die noch im Wachstum selber sind, da muss man natürlich wirklich aufpassen. Deswegen werden Stuten und Hengste dann auch zeitig, wenn die Hengste ein bisschen größer werden, immer getrennt. Also wir hatten letztes Jahr auch 2 Stuten, 2 Hengste und mussten die Hengste dann, mit nicht mal einem Jahr mussten die schon von den Stuten getrennt werden, weil es einfach dann zu gefährlich wurde. Vorher ging das, da haben die so ihren Sexualtrieb noch nicht so wahrgenommen anscheinend, aber dann irgendwann geht das nicht mehr, dann wird das einfach viel, viel, viel zu gefährlich. Genau. Und deswegen werden dann natürlich auch gemischte Gruppen gemacht. Man kann ja auch noch keinen einjährigen Hengst kastrieren lassen, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Genau. Und dann ist es so, dass das Pferd so einjährig, zweijährig dann erstmal schon hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt ist und mit dem Wachstum beschäftigt ist. Auch da, was ich schon mal gesagt habe vorher, sollte man die Pferde aber unserer Meinung nach jetzt nicht komplett verwildern lassen. Da hat man es nachher dann beim Anreiten relativ schwer. Sondern da ist es auch cool, wenn man sich immer mal mit dem Pferd beschäftigt, ne? Wenn es auch sowas lernt wie Hänger fahren und diese ganzen Dinge. Einfach auch so ein paar Basics in der Halle, also zum Beispiel mit meinem Jährling, die nehme ich mir manchmal in die Halle, manchmal nur 10 Minuten und übe so ein bisschen an der Hand schon mal zu halten, einen Schritt wieder anzureiten, würde ich sagen, macht keinen Sinn, einen Schritt wieder loszulaufen, wird ja noch nicht geritten, auch mal an der Hand zu traben, tatsächlich, da müssen immer Helm auf, wenn die Pferde so das erste Mal an der Hand traben, dann denken die, ja, spielen, auf geht's und in der Regel gehen sie dann mega steil. Das ist immer ein bisschen wild, aber das sind so Sachen, die kann man auf jeden Fall einfach schon mal üben, so an der Hand so ein bisschen, mal über eine Stange gehen. Solche Sachen, dass das Pferd in kurzen, spielerischen Abständen. Es muss auch wirklich jetzt nicht alle 2 Tage sein, es reicht wirklich mal einmal in die Woche oder so. So ein bisschen was Neues kennenlernen, damit sie dann eben möglichst unerschrocken sind. Genau. Aber dann sollte man natürlich jetzt noch nicht groß longieren oder irgendwie sowas, weil die Pferde sind im Wachstum. Da sollte man sie nicht irgendwie überbelasten, einseitig belasten, falsch belasten. Das ist echt immer schwierig. Weil das merke ich jetzt zum Beispiel auch, also nicht weil, sondern das ist, ich merke es jetzt gerade bei Chili, ja, war jetzt sogar der Osteopath da, wo man eigentlich so Osteobehandlung nicht so unbedingt oft bei jungen Pferden machen sollte, weil sie eben noch sehr stark im Wachstum sind und man nichts negativ beeinflussen möchte. Aber Chili zum Beispiel ist einfach eine kleine Spielmaus und ist dann auch manchmal ein bisschen ungestüm und hat sich auch auf der Wiese dann beim Spielen schon ein, zwei Mal richtig, richtig lang gelegt und hat sich da auch ein bisschen wehgetan. Und ja, das hat sie jetzt so ein ganz bisschen gerecht. Sie hat auch von Anfang an so eine ganz leichte Fehlstellung vorne. Ist so ein bisschen zähneng. Das heißt, sie läuft so ein bisschen mit den Hufen quasi so nach innen eingedreht. Ja, jetzt ist beim Osteo rausgekommen, dass dann hinten der Atlaswirbel schief war. Dass der Kiefer unten ein bisschen schief war. Also da ist es nicht schlecht, wenn man sieht, hey, das Fohlen ist irgendwie sehr auffällig und ist sehr schief, auch da von Anfang an eben auch mal jemanden draufschauen zu lassen, den Mineralhaushalt mal testen zu lassen und nicht sagen, komm, 2 Jahre auf die Wiese und dann ziehe ich dich runter und guck, was aus dir geworden ist, sondern das Fohlen oder das Gerling dann und auch den Zweijährigen immer wirklich im Blick halten, wenn ich sehe, da ist irgendeine Veränderung, dann muss ich reagieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil im Wachstum kann ich auch immer noch mal was machen, wenn ich da wirklich auf ja, die Stellung vom Huf achte. Wenn ich schaue, okay, die ist jetzt irgendwie im Genick so schief und die trabt irgendwie so komisch, dann doch mal den Osteopathen draufschauen lasse, um da dann gegebenenfalls ja, irgendwie entgegenwirken zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht einfach aus dem Blick lassen, ne? Und zu sagen, ja, wächst von ganz alleine. Klar, wächst von ganz alleine, aber man möchte ja eben, dass es wirklich lange gesund ist und dass es fit ist und dass es sich gut fühlt. Und wenn ich da Auffälligkeiten sehe, dann muss ich da eben auch einschreiten. Das heißt nicht, dass ich mein Fohlen irgendwie so pampere und jetzt sage, oh, und du darfst das nicht und du darfst nicht mehr spielen. Das Pferd muss rennen, das Pferd muss auf der Wiese spielen dürfen. Und da ist nun mal das Risiko, dass da was passieren kann. Das ist einfach so. Aber ich muss dann eben intervenieren, wenn ich sehe, okay, das wird jetzt zu krass, ne? Die spielt jetzt mit dem und dem zu doll oder die gerade junge Hengste, die kämpfen jetzt vielleicht zu doll oder da ist einer in der Herde, der ist zu krass. Dann muss ich manchmal auch vielleicht wechseln und einen neuen Partner finden. Ich muss dann, na, wenn ich sehe, er wächst irgendwie sehr unregelmäßig, mal checken, braucht er mineralstoffmäßig irgendwas, die einfach so ein bisschen im Auge behalten. Genau, das ist eigentlich das, was man so ein-, zweijährig dann mit denen macht. Und wir fangen dann lieber immer etwas später an als zu früh. Dadurch, dass wir halt das Pferd immer im Blick haben, ist es eben nicht so, dass wir es von der Wiese ziehen und dann gefühlt erstmal neu ans Halfter gewöhnen müssen, sondern die Pferde sind eigentlich schon relativ cool, wenn wir mit denen anfangen, dann so dreijährig. Und da schauen wir uns wirklich an, so wie weit sind die körperlich, sind die lässig, sind die cool vom Kopf her? Und dann fangen wir an. Genau.